Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Was war am Anfang? Haben wir, hat unser Universum, hat unsere Zeit einen Anfang? Woher kommen wir und warum gibt es uns? Hat es einfach einen Big Bang-Riesenknall gegeben und auf einmal war alles da? Sind wir Produkte des Zufalls oder gibt es doch jemanden, der das alles geplant hat? Lässt die Wissenschaft überhaupt noch Platz für einen Schöpfer? Hat sie ihn nicht schon längst verdrängt? Seit etwa 150 Jahren gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass es einen Anfang gibt. Einen Zeitpunkt des räumlichen und zeitlichen Anfangs, den Urknall. Auch wenn der Name das nahelegt, den Urknall darf man sich nicht wie eine riesige Explosion vorstellen, nach der dann auf einmal alles da war. Der Urknall ist der ultrakurze Zeitpunkt der Entstehung von Raum, Materie und Zeit. Der Augenblick ist so kurz, während du einmal blinzelst, hätte der Urknall eine Septillion Mal passieren können. Zur Veranschaulichung, das ist eine Septillion. Also eine 1 mit 42 Nullen. Von diesem winzigen Moment an dehnen sich Raum und Materie immer weiter aus. Das ganze Universum hat seinen Ursprung in einem einzigen Punkt, sowohl zeitlich als auch räumlich, und expandiert kontinuierlich, auch heute noch. Die Urknalltheorie ist nicht der erste Versuch, unsere Vergangenheit, unseren Ursprung zu erklären. Und sie heißt nicht umsonst Theorie, man ist sich doch nicht 100% sicher, ob es wirklich so war. Warum nur tun sich Wissenschaftler so schwer, den Ursprung zu beschreiben? Ein so zentrales Thema unserer Existenz, bei dem mit entsprechend viel Aufwand von sehr vielen sehr schlauen Köpfen geforscht wird. Um das zu verstehen, muss man sich damit auseinandersetzen, was Wissenschaft ausmacht. Da fängt auch schon das erste Problem an. Es gibt irgendwie eine allgemeine Vorstellung davon, was Wissenschaft ist. Mathe, Physik, Biochemie, Astronomie, vielleicht noch Kosmologie. Aber eine Definition davon ist schwer in Worte zu fassen. Der Wissenschaftsphilosoph Michael Ruse definiert es so, dass Wissenschaft sich nur mit natürlichem, reproduzierbarem und gesetzlich geregeltem beschäftigt. Wenn sich etwas wiederholt, wie beispielsweise ein Experiment im Labor oder wiederkehrende Naturphänomene, dann ist es relativ einfach. Wir können beobachten, auswerten, eine Erklärung formulieren. Und diese Erklärung können wir dann in Wiederholungen verifizieren. Etwas komplexer wird das Ganze allerdings bei einmaligen Ereignissen. Ganz besonders dann, wenn niemand das Ereignis wirklich beobachtet hat. Wie eben bei dem Ursprung des Universums, dem Urknall. Es können nur die Auswirkungen sehr, sehr lange nach dem Ereignis beobachtet werden. Und daraus Rückschlüsse auf diesen winzigen Punkt der Entstehung gezogen werden. Das ist natürlich nicht ganz so einfach und es müssen Grundannahmen getroffen werden, gewisse Spielregeln, damit eine schlüssige Theorie entwickelt werden kann. Und damit können wir dann wissenschaftliche Modelle erstellen, die ab dem Zeitpunkt des Urknalls nahezu alles erklären können. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem winzigen Moment des Urknalls, den Entstehungszeitpunkt. Was ist da eigentlich genau passiert? Dafür gibt es bisher keine allgemein akzeptierte Theorie, aber es haben sich zwei grundsätzlich gegensätzliche Annahmen herauskristallisiert. Entweder der Urknall ist Zufall, einer von vielen, sehr, sehr vielen Urknallversuchen, der schlussendlich geklappt hat. Oder der Urknall ist geplant initiiert von einem Schöpfer, der infolge das gesamte Universum, wohlgemerkt das Universum mit seinen Naturgesetzen, geschaffen hat. Ich nehme es gleich mal vorweg. Es gibt für keine der beiden Annahmen einen Beweis. Auch wenn es Gruppierungen gibt, die nicht müde werden, das zu behaupten. Der Immunologe George Klein hat das sehr treffend formuliert. Er sagt: Ich bin Atheist. Mein Standpunkt basiert nicht auf Wissenschaft, sondern auf Glauben. Die Abwesenheit eines Schöpfers, die Nichtexistenz von Gott, sind mein unerschütterlicher und heiliger Kinder- und Erwachsenenglaube. Was soll ich da noch sagen? Auch Atheisten glauben. Das Dilemma ist also nicht Glaube oder Wissenschaft, sondern Glaube oder Glaube. Glaube an die Existenz eines Schöpfers oder Glaube an die Nicht-Existenz eines Schöpfers. Was macht die Wissenschaft, wenn es keine Beweise für oder gegen eine These gibt? Sie versucht, der Wahrheit durch Wahrscheinlichkeiten auf die Spur zu kommen. Spielen wir das Szenario einmal durch für die Entstehung eines Universums ohne einen Schöpfer. Kein Schöpfer heißt, es gibt keinen Plan, also ist alles Zufall. Damit das Universum entstehen und bestehen kann, müssen ziemlich viele Parameter sehr genau aufeinander abgestimmt sein. Das nennt man kosmologische Feinabstimmung. Und wie genau, das will ich euch an einem Beispiel verdeutlichen. Und zwar im Kräfteverhältnis zwischen Gravitation und Expansion während der 10 Zeppillionstel Sekunde des Urknalls. Machen wir dazu ein Gedankenexperiment. Wir haben zwei Stellschrauben, eine für die Gravitation und eine für die Expansion. Jetzt drehen wir die Gravitationsschraube bis an den Anschlag. Was passiert? Gravitation heißt, Massen ziehen Massen an. Und weil wir die Gravitation sehr hoch eingestellt haben, ist diese Massenanziehungskraft sehr groß. So groß, dass diese Massen innerhalb kürzester Zeit aufeinanderprallen. Nach dem Big Bang, der Big Crash. Das Universum fällt in sich zusammen. Viel Gravitation hilft also nicht viel. Dann drehen wir jetzt die Expansionsschraube bis an den Anschlag. Was passiert? Die Gravitation wird überwunden. Das Universum dehnt sich aus. Super, genau das wollten wir erreichen. Die Weiten des Alls entstehen. Alles richtig gemacht, oder? Das ist kein Fehler in der Folie, das ist beabsichtigt. Es gibt nur ein Problem. Das Universum dehnt sich zu schnell aus. Es bilden sich keine schweren Elemente, keine Sterne, keine Galaxien. Nur 2, 3 leichte Elemente. Das ganze Universum, nichts als fast nichts. Nur 2, 3 Gase entstehen, aber das war's. Wir sehen also, Gravitation und Expansion müssen aufeinander abgestimmt sein. Und zwar sehr genau. Ich habe mal versucht, mir das bildlich vorzustellen und habe mir dafür ein Modell ausgedacht. Ich nenne es mal Jakobs Sandkasten. Jetzt stellt euch vor, Jakob sitzt in seinem Sandkasten und in seinem Sandkasten befindet sich ein einziges blaues Sandkorn. Jakob läuft in seinem Sandkasten herum, setzt sich irgendwo völlig willkürlich hin, nimmt seine Schaufel, gräbt völlig willkürlich ein Loch und pickt sich völlig willkürlich ein einzelnes Sandkorn raus. Wie groß muss der Sandkasten sein, damit die Wahrscheinlichkeit, dass er zufällig das blaue Sandkorn dabei erwischt, genauso groß ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass das Kräfteverhältnis zwischen Gravitation und Expansion richtig eingestellt ist. Wer traut sich zu schätzen? Wie groß muss Jakobs Sandkasten sein? Swimmingpool? Mount Everest? Vielleicht so groß wie die Erde? Wir können ruhig noch ein Stück höher greifen. Vielleicht so groß wie die Sonne. Die ist jetzt hier nur links ein bisschen angedeutet. Der Sandkasten müsste so groß sein wie 1 Million Sonnen. Und darin ein einziges blaues Sandkorn. Und dann haben wir ungefähr eine Abbildung dessen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist bei einem Urknallversuch, dass dieser eine Parameter richtig eingestellt ist zwischen Gravitation und Expansion. Das ist absurd unwahrscheinlich, oder? Und das ist nur einer von vielen Parametern. Dann brauchen wir noch mehr Parameter, damit es einen Planeten gibt, auf dem Leben überhaupt möglich ist, so wie die Erde. Und dann brauchen wir noch viel mehr Parameter, die richtig eingestellt sein müssen, damit Leben entsteht. Das scheint wesentlich komplexer zu sein, als ein ganzes Universum zu erschaffen, wenn man die Wahrscheinlichkeiten betrachtet. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass es Abermilliarden parallele Universen gibt und dass es Abermilliarden missglückte Urknallversuche gegeben hat, Die Wahrscheinlichkeit für Zufall ist selbst bei Abermilliarden mal Abermilliarden Versuchen absurd gering. Wie wissenschaftlich ist es, eine so unvorstellbar geringe Wahrscheinlichkeit dem Zufall in die Schuhe zu schieben? Jede Fragestellung, bei der es nicht um die Existenz eines Schöpfergottes geht, wäre damit vom Tisch. Die Wissenschaft kann die Existenz Gottes nicht beweisen. Aber der Glaube, dass es einen Schöpfergott gibt, steht in keinem Widerspruch zu modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wenn wir jetzt glauben, es gibt einen Gott, der unser Universum erschaffen hat, wie können wir etwas darüber erfahren, wer er ist? Es gibt einige Religionen, die von sich behaupten, darauf eine Antwort zu haben. Christen berufen sich bei ihrem Gottverständnis auf die Bibel. Nun könnte man natürlich sagen, das ist etwas einfach, sich jetzt ein Buch rauszusuchen, wo Gott so beschrieben wird, wie es einem gerade in Kram passt. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Ist die Bibel glaubwürdig? Wie glaubwürdig kann ein Werk sein, das von über 40 verschiedenen Autoren mit unterschiedlichen Berufen, aus unterschiedlichsten sozialen Status über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren geschrieben wurde? Lässt die Wissenschaft die Bibel zu? Die Originaltexte der Bibel sind bis jetzt verschollen. Das klingt jetzt erstmal blöd, aber das trifft auf nahezu alle, wenn nicht ausnahmslos alle Schriftstücke aus dieser Zeit zu. Und trotzdem, es gibt Kriterien, mit denen man antike Schriftstücke auf korrekte Wiedergabe zum Original hin überprüfen kann. Und gerade bei der Bibel haben wir dazu sehr, sehr viel Material. Viel mehr als für jedes andere Schriftstück aus dieser Zeit. Bei der Problematik muss man sich auch ein bisschen vor Augen führen, dass die Bibel nicht wie heute Minutentakt aus dem Drucker gefallen ist und auch nicht wie mit Gutenbergs Buchdruck nach knapp einer Woche. In der Antike mussten Bücher abgeschrieben werden. Und für eine Bibel hat ein Schreiber ungefähr mehrere Jahre gebraucht. Das ist aufwendig und teuer. Fangen wir jetzt beim Alten Testament an. Forscher haben herausgefunden, dass jede Abschrift des Alten Testaments geprüft wurde, nach einem relativ präzisen und ausgeklügelten System. Und wenn mehr als 3 Fehler im gesamten Alten Testament gefunden wurden, dann durfte die Schrift nicht mehr zum Dienst in Synagogen verwendet werden. Und mit 3 Fehlern meine ich 3 Schriftzeichen. Also Punkt falsch gesetzt oder ein F mit einem L vertauscht. Der Aufwand, der zur Sicherstellung der Richtigkeit einer Abschrift getrieben wurde, da war es nicht mehr verwunderlich, dass die Übereinstimmung recht hoch ist. Sogar sehr hoch. Und damit meine ich nicht nur inhaltliche, sondern wirklich wortwörtliche Übereinstimmung. Beim Neuen Testament ist die Situation etwas anders. Dort gab es nicht mehr die strengen Prüfkriterien. Und es gab auch Abschreiber, die etwas freier mit ihrer Aufgabe als Abschreiber umgegangen sind. Dafür haben wir hier unglaublich viele Abschriften. Wahrscheinlich viel mehr als von allen anderen Schriftstücken aus der Zeit zusammengenommen. Und wenn man jetzt die Mehrheiten vergleicht, findet man relativ schnell und eindeutig ungenaue Übersetzungen, ungenaue Passagen in einzelnen Exemplaren. Was uns beim Neuen Testament auch noch hilft, ist der kurze Zeitabstand zwischen den ältesten gefundenen Abschriften und den Originaltexten. Bei manchen Büchern ist die Zeitspanne so kurz, dass auch Zeitzeugen und Kenner des Originals noch gelebt haben. Und die hätten Fehler direkt identifizieren können. Obwohl die Bibel das Buch ist, das am meisten kritisiert, verrissen, dessen Besitz verboten oder bestraft wurde, hat sie sich bis heute gehalten und ist der Bestseller. Kein anderes Buch ist so weit verbreitet. Und kein anderes Buch gibt es in so vielen verschiedenen Sprachen und Übersetzungen. Allein auf Deutsch zum Beispiel gibt es über 35 verschiedene Übersetzungen. Wenn es darum geht, dem Wahrheitsgehalt der Bibel auf den Zahn zu fühlen, dann kommt uns ausgerechnet eins der langweiligsten Bücher der Bibel zu Hilfe. Die Chroniken. Ich habe nie verstanden, wie dieses Buch zu geistlichem Wachstum beitragen soll oder wie man etwas von Gottes Charakter darin erkennen soll. In Chroniken werden eine Menge Könige aufgelistet. Und 29 von ihnen können eindeutig und zweifelsfrei auch mit nichtbiblischen Quellen belegt werden, wie beispielsweise Inschriften auf Gebäuden. Und das in Übereinstimmung mit der Zeit, wann sie regiert haben und wo sie regiert haben. Bei Ausgrabungen findet man auch immer wieder weitere Funde, die Angaben aus der Bibel bestätigen. Ein Beispiel davon ist die Mauer von Jericho. Die ungewöhnliche Verteilung ihrer Trümmer ist ein Indiz für die unübliche Eroberungsmethode mit Pauken und Posaunen. Anderes Beispiel ist der Tempel von Jerusalem. Es ist zwar nicht mehr viel von der ursprünglichen Bausubstanz vorhanden, aber das, was man findet, stimmt mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich mit Angaben aus der Bibel überein. Auf dem Bau ist das genau. Vor allem, wenn man sich überlegt, welche Messmethoden zur Verfügung standen, ist das wirklich eine verblüffende Präzision. Aber es gibt einen Punkt, der mich noch mehr fasziniert. Der fasziniert mich am meisten an dem ganzen Thema. Dazu muss man wissen, ich habe ein Faible für Physik. Und das ist, dass in der Bibel Erkenntnisse der modernen Wissenschaften beschrieben werden. Erkenntnisse, die zum Zeitpunkt der Verfassung vollkommen unbekannt waren und die teilweise erst spät im vergangenen Jahrhundert erstmals beobachtet wurden. Janette hat es schon erzählt, am Mittwoch hatten wir einen Themenabend dazu und da haben wir knapp 30 Beispiele kennengelernt, von Ackerbau bis Kernphysik. Also die Bandbreite ist sehr groß und ich habe heute nur 3 Beispiele dabei. Beispiel 1, Luft hat ein Gewicht. Lange ging man davon aus, dass Luft nichts wiegt. Und heute weiß man, das sind etwa 1,2 Gramm pro Liter. Oder, meine Frau ist gerade schwanger, von daher, das nächste Thema finde ich ganz interessant, der menschliche Embryo besitzt im Anfangsstadium Knäuelform. Heute völlig selbstverständlich, gar keine Frage, dass der Beginn des Lebens ein unförmiger Zellklumpen erstmal ist. Aber bis ins 19. Jahrhundert hinein ist man davon ausgegangen, dass der Embryo schon am Anfang wie ein kleiner Mensch aussieht, der später nur noch wächst. Und Beispiel 3, die Erde ist eine Kugel im All. Das hat die Bibel bereits zu einer Zeit beschrieben, als damalige Hochkulturen davon ausgegangen sind, dass die Erde eine Scheibe ist, die auf dem Rücken von Elefanten getragen wird, die auf einer Schildkröte stehen, oder dass die Erde ein schwimmendes Boot ist. Die Bibel passt in vielen Details zu historischen Funden und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wenn schon in der Beschreibung von Nebensächlichkeiten, die Wissenschaft ist für die Bibel eine Nebensächlichkeit, so viel Mühe und Präzision steckt, wie viel mehr sollte sie dann nicht beim Kern noch mehr Mühe und Präzision investieren? Doch was ist der Kern der Bibel? Was ist die wichtigste Aussage? Das Wichtigste, was dieses Buch, was Gott dir mitgeben will? Denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Am Ende der Tage kommt es nicht darauf an, dass du weißt, dass Gott existiert. Du bist Mensch und du hast Sünde in deinem Leben. Damit bist du von Gott getrennt. Gott hat in einer einzigartigen Rettungsaktion seinen Sohn Jesus zu uns auf die Erde geschickt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Erkennst du, dass du auf seine Rettungsaktion angewiesen bist? Erkennst du, dass durch Jesus die Trennung von Gott überwunden werden kann? Nur durch Jesus? Erkennst du, dass Jesus eine Beziehung zu dir will? Dass nur er dich retten will und kann? Es kommt nicht darauf an, dass du glaubst, dass es einen Gott gibt. Es kommt darauf an, dass du eine Entscheidung triffst für ein Leben mit Jesus. Wissenschaft und Glauben sind für mich kein Widerspruch, sondern eine plausible Ergänzung. Mit der Wissenschaft können wir so viel erklären, so viel verstehen. Aber die Fragen nach dem Warum, warum gibt es uns? Warum gibt es alles um uns herum? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Das kann die Wissenschaft trotz allen Fortschritts nicht beantworten. Warum gibt es Musik, Poesie? Warum gibt es überwältigende Landschaften und romantische Sonnenuntergänge? Warum gibt es die kastanienbraunen Augen des Menschen, den du liebst? Und warum liebst du überhaupt? Wenn für Fortpflanzung hormonelle Höchstform schon ausreichend und vielleicht sogar effektiver ist. Warum sollte das alles da sein, wenn es niemanden gibt, der dir damit eine Freude machen wollte? Sollte es gar Zufall sein, dass trotz aller Unwahrscheinlichkeiten eines zufälligen Ereignisses auch noch solch unnütze Dinge dabei herauskommen? Die ersten Worte der Bibel sind: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Daran glaube ich. An einen Gott, der alles erschaffen hat. An einen Gott, der die Naturgesetze geschaffen hat, die unser wunderbares Universum, unseren wunderbaren Planeten, uns wunderbare Menschen erst möglich machen und erhalten. An einen Gott, der unseren Verstand geschaffen hat, zu entdecken und zu erforschen, wie alles um uns herum funktioniert und lebt. An einen Gott, der es nicht nur nützlich und wissenschaftlich erklärbar, sondern wunderschön gemacht hat. Und an einen Gott, in dessen Herzen eine Liebe für dich brennt, der dich in seiner Nähe haben will und sehnsüchtig darauf wartet, dass du eine Entscheidung für ein Leben mit ihm triffst. Ich bete noch mit uns und wer möchte, darf gern dazu aufstehen. Allmächtiger Schöpfer, ich danke dir, dass wir an dich glauben dürfen. Und dass du uns immer wieder zeigst, dass dein Wort wahr ist, sowohl durch die Wissenschaft als auch durch unsere persönlichen Erfahrungen. Ich danke dir, dass du uns die Gabe gegeben hast, Dinge und Ereignisse um uns herum zu analysieren und zu erklären. Wo wir zweifeln, bitte ich dich, gib uns Antworten, die wir verstehen. Ich danke dir, dass du uns die Gabe gegeben hast, zu leben und zu lieben. Zu weinen und zu lachen, Glück und Schönheit zu empfinden. Danke, dass du neben deiner Fähigkeit, so gewaltige Dinge wie das Universum zu erschaffen, Interesse an uns zeigst, als Menschen, als Individuen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen eigenen Sohn auf die Erde geschickt hast, um uns zu retten. Ich bitte dich, mach uns bewusst, dass Glaube an dich nicht genug ist. Mach uns bewusst, dass wir auf deine Gnade, auf deine Errettung angewiesen sind. Hilf uns, dass wir nicht nur mit dem Hirn verstehen, sondern auch mit dem Herzen glauben, dass es dich gibt. Und dass du darauf wartest, dass wir Ja zu dir sagen. Hilf uns, Ja zu dir zu sagen. Alles, was wir nicht in unseren eigenen Worten zu beten vermögen, hast du in die Worte gelegt, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich hoffe, du konntest von heute ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht ein paar Gedankenanstöße, die dich die nächste Woche begleiten oder vielleicht auch länger. Hilft dir das Wissen darum, dass die Wissenschaft, also dass nicht Wissenschaft oder Glaube ist, sondern dass beides durchaus vereinbar ist? Hilft dir das zu glauben? Hast du eine Entscheidung getroffen? jeden Tag neu? Vielleicht verwirrt dich das Thema auch noch und hat mehr Fragen aufgeworfen, als es beantwortet hat. In dem Fall such dir gerne jemanden, der mit dir darüber spricht. Ich bin auch hinterher noch eine Zeit lang da, da könnt ihr gerne noch zu mir kommen. Zum Abschluss würde ich euch gerne noch den Segen mitgeben. Und dazu dürft ihr gerne wieder aufstehen. Und zwar frei nach Psalm 115, die Verse 12 bis 15. Du bist dem Herrn wichtig. Er denkt an dich und segne dich. Sein Segen begleite dich in deinem Alltag. Sein Segen gilt dir. Egal, ob du dich zu schwach fühlst, morgens aufzustehen, oder ob du dich fühlst, als könntest du Bäume ausreißen. Auf dir ruht der Segen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Amen.